Willkommen zu einer neuen TechView Podcast Folge. Diesmal eine etwas andere Folge, die ich hier aufnehme, und zwar mit meinem kleinen Handy-Recorder. Das liegt ganz einfach daran, wir haben Sommer und wir haben Ferienzeit quasi, und ich befinde mich auch nicht jederzeit bei mir im Studio. Trotzdem habe ich spannende Themen für euch vorbereitet. Zum einen haben wir das HP Chromebook, das nun auch nach Deutschland kommt, also ein weiteres Linux-basierendes oder Chrome OS-basierendes Notebook. Wir haben versteckte Mikrofone in Ecuadors Botschaft in London gefunden. Das ist wieder so ein Thema für, sagen wir mal, oder ein Kandidat für den Fail der Woche, für die Pfeife der Woche. Aber ich glaube, viel, viel schwerwiegender ist die Pfeife der Woche, dass Boliviens Präsident Überflugrechte verweigert worden sind und er so in Wien landen musste und dort erstmal eine Durchsuchung seines Flugzeugs über sich ergehen lassen sollte. Aber zurück zu den Technikthemen. Außerdem haben wir noch Qt 5.1, mehr als ein nur kleines Update. Dort gab es einige interessante Neuerungen, die mit eingeflossen sind, die vor allen Dingen auch einige iOS- und Android-Entwickler sehr freuen wird. Dann hochinteressant für Entwickler, die mit der 3D-Brille Oculus Rift entwickeln wollen, denn dort gibt es nun auch eine Unterstützung für Linux. Und wir haben dann einen Toten der Woche leider, nämlich den Douglas C. Engelbart. Das ist der Erfinder der Maus unter anderem und einiger weiterer interessanter Technologien. Da gibt es ja ein sehr berühmtes Video, das so eine grafische Benutzeroberfläche aus den 60er Jahren zeigt, wo er eben zeigt, wie oder wohin die Bedienung des Computers geht, gerade was auch Textverarbeitung und so weiter angeht. Also ein sehr, sehr schönes Videochen, was ihr euch dazu anschauen könnt, falls ihr den Mann nicht gekannt habt. Dann haben wir eine Alternative zu Apples AirPlay, nämlich das sogenannte Magic Play, das eine Open-Source-Alternative unter der BSD-Lizenz darstellt, für eben das Teilen von Musik über das Netzwerk. Und dann haben wir auch noch im Programm der Linux-Tag und das ein kleiner Tipp für euch vielleicht, der Linux-Tag 2013. Die Vorträge in Audio und auch im Videomitschnitt sind jetzt online. Ihr könnt das Ganze also auch euch anschauen. Und ganz zum Schluss noch das Spielzeug der Woche, LXDE-Qt ist draußen. Eine Qt-Preview, also LXDE und der Switch zu Qt. Dann haben wir natürlich auch noch im Programm die Distro der Woche. Das ist diesmal Fedora 19. Die habe ich ja auch schon laufen auf meinem Notebook und möchte euch auch ein kleines Review geben zu eben Fedora 19. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem HP Chromebook, das nun auch nach Deutschland kommt. Nach Acer und Samsung bringt eben auch HP nun auch ein auf Chrome OS basierendes Notebook nach Deutschland raus. Es basiert auf dem Pavilion 14, läuft also oder bringt einen 14 Zoll Display mit einer Auflösung von 1366x768 und kommt eben mit Chrome OS daher als System, und es ist halt deutlich größer als das, was bisher erhältlich war, zumindest hier in Deutschland, was ja eher so Netbook-Größe oder Ausmaße hatte mit 11,6 Zoll von Acer und Samsung. Die Hardware ist allerdings etwas bescheiden. In Celeron wird ausgeliefert mit 1,1 GHz, 4 GB Arbeitsspeicher und gerade mal 16 GB Flash-Speicher stehen zur Verfügung, also eine kleine SSD oder halt eben einen Flash-Speicher, den man auch vom IPC oder so her kennt, also diese ganz kleinen, ähnlich wie RAM-Riegel ausgestatteten Speicherchen, die werden hier ausgeliefert. Außerdem ist natürlich die Anbindung an die Google Cloud-Dienste, Google Drive und so weiter, der einem dann 100 GB Speicherplatz zur Verfügung steht, natürlich dann auch noch in den Preis mit inbegriffen. Trotzdem ist, glaube ich, diese 16 GB Flash-Speicher ein bisschen was wenig, wenn ich mir überlege, dass ich Bilder auch vielleicht nicht nur in der Cloud, sondern vielleicht auf dem Gerät selber speichern möchte oder vielleicht ein paar Musikstücke. Ein UMTS-Modem ist natürlich leider nicht enthalten, was irgendwie kompletter, also sinnfrei ist, dann, wenn man uns überlegt, okay, wir haben 100 GB Speicher online, aber die können wir nicht richtig nutzen, wenn wir unterwegs sind, weil kein UMTS-Modem mit dabei ist. Irgendwie seltsam. Natürlich wissen wir, okay, UMTS-Modems hier in Deutschland werden sowieso, das Internet wird sowieso gedrosselt, also hat auch keinen großen Sinn, das mitzuliefern. Trotzdem irgendwie mal schnell E-Mails checken oder sowas auch unterwegs. Das hätte durchaus Sinn gemacht, das in so ein mobiles Gerät mit einzubauen, gerade weil ja auch Chrome OS sehr an das Internet gebunden ist. Es gibt aber WLAN natürlich, das haben sie nicht rausgebaut. Mit A, B, G und N Standard ist das natürlich ausgestattet. Dualband WLAN natürlich. Bluetooth 3.0 ist mit dabei, das heißt, ihr könnt euch ganz mit dem Smartphone koppeln und dann wahrscheinlich auch natürlich per WLAN dann auch, wenn ihr ein Smartphone habt, dann natürlich UTS freischalten, Tethering freischalten und dann könnt ihr auch mit dem Gerät ins Netz. Trotzdem ein bisschen blöd. Eine LAN-Buchse befindet sich auch am Gerät, das ist vielleicht auch erfreulich, so dass ihr dann auch per Kabel ins Internet gehen könnt, braucht nicht immer nur das WLAN. Es gibt drei USB 2.0 Anschlüsse, einen SD-Kartenleser, eine Webcam und einen HDMI-Ausgang, falls ihr das Ganze an einen Fernseher anschließen wollt oder eventuell auch an einen Projektor. Das ganze Gerät ist 1,8 Kilo schwer und der Akku hält etwa nur 4 Stunden durch, was sehr mager ist, würde ich mal sagen. Obwohl es halt ein sehr schwacher Prozessor, also ein Celeron 874 ist, ist das, 47 ist, ist das doch irgendwie so ein bisschen schwach, würde ich mal sagen. Trotzdem ist der Preis, sagen wir mal, 300 Euro gerade mal genauso so viel wert wie eben das Chromebook von Samsung, das eben mit einem ARM-Prozessor daherkommt. Und ja, man muss sich schon wirklich fragen, lohnt es sich, weil der größte Unterschied zu den anderen Chromebooks ist halt eben nur das etwas größere Display und beispielsweise Acer's C7 Chromebook kostet 50 Euro weniger und bietet von der Leistung her Ähnliches an. Ursprünglich sollte das Ganze ja im März schon erscheinen, dieses HP Chromebook. Das zeigt ja auch so ein bisschen, dass von den Spezifikationen her jetzt, wo es erst im Sommer erscheint, denn das Ganze doch so ein bisschen so aussieht, dass das sehr, sehr schwierig wird, da so einen Absatz zu finden für diesen Preis auch. Also meine Empfehlung ist, lieber abwarten oder falls ihr ein ordentliches Chromebook haben wollt, steht euch natürlich auch das Chromebook Pixel zur Verfügung, das ein hochauflösendes Display besitzt. Zwar nur 13 Zoll anstatt 14 Zoll, aber dafür eine Auflösung von 2560 x 1700 und insgesamt auch eine viel, viel bessere Ausstattung mit einem Intel Core i-Prozessor. Trotzdem natürlich dann auch nur mit Chrome OS, das ist immer eine Einschränkung, weil es eben ein Online oder für das Online fürs ständige Online gedachtes Betriebssystem ist. Natürlich kann auch oder gibt es Funktionen, die es auch einem erlauben, offline zu arbeiten, aber es sei allen empfohlen, dann normales Linux drauf zu packen. Das läuft bei weitem besser als das Chrome OS. Man kann bei weitem mehr machen als mit dem normalen Chrome OS. Gut, zum nächsten technischen Thema. Qt 5.1 ist erschienen und ist mehr als nur ein kleines Update, mehr als nur irgendwie ein Bugfix-Release, das eben mit eingeflossen ist. Es sind viele neue Funktionen mit eingeflossen, unter anderem auch nun endlich Unterstützung für iOS und Android, die jetzt aus diesen Technologie-Previews draußen sind und man kann jetzt tatsächlich in Qt 5.1 auch Programme für iOS und Android programmieren. Das Ganze erscheint natürlich im Bundle zusammen mit Qt Creator. Ihr könnt das Ganze dann also direkt installieren und loslegen mit dem Programmieren und verändern. Es gibt für Microsoft IDE Visual Studio, also für Windows-Leute, auch eine Integration erstmals, die auch einem erlaubt, mit Visual Studio 2012 zu arbeiten und Qt-Anwendungen auch darin zu programmieren. Außerdem gibt es natürlich noch viel, viel weitere Updates. Das aus Qt 4 bekannte Qt-Sensor-Modul beispielsweise, um irgendwie auf Hardware zuzugreifen, auf die Sensordaten der Hardware zuzugreifen. Das ist nun auch mit unterstützt, ist auch wieder mit eingebaut und unterstützt nun auch Android, BlackBerry, iOS und mehr, beziehungsweise dann auch Sailfish OS. Es gibt das neue Modul Qt Quick Controls, das ja wiederverwendbare UI-Komponenten darstellt für Desktop-Anwendungen. Da haben wir lange drauf gewartet. Es gab immer eine separat, bei Qt 4 immer eine separat gepflegte Version oder Variante, die jetzt auch mit Bestandteil ist. Das heißt, es passt sich an den Desktop an. Das heißt, ihr könnt jetzt in QML programmieren und das Programm kompilieren und ausführen und dann passt sich die Oberfläche, je nachdem, ob ihr es auf dem OS 10, auf einem Linux oder auf einem Windows laufen lasst, passt sich die Oberfläche oder die Buttons und so weiter, es passt sich der nativen Gestaltung des Betriebssystems eben an, was eine sehr, sehr nette Sache ist und es ist schön, dass das mit eingeflossen ist. Natürlich gibt es auch noch einige weitere Sachen, die mit verbessert worden sind. Qt WebKit wurde mal wieder aktualisiert, Qt Multimedia und so weiter. Für die Leute, die jetzt auch denken, juhu, jetzt kann ich auch bei Android und iOS alles ausnutzen, man muss ein bisschen Einschränkungen her doch noch ja, aushalten. Zum Beispiel fehlen immer noch die Qt Serial Port Unterstützung, Qt WebKit und Teile von Qt Multimedia sind noch nicht für iOS und Android stehen da noch nicht zur Verfügung. Also da müssen noch Schnittstellen geschaffen werden, die eben auch auf die unterliegenden Bestandteile von dem iOS oder Android-System dann zugreifen. Das heißt, ich würde noch ein bisschen was warten. Ansonsten kann man auf jeden Fall dann schon mal loslegen mit der Programmierung von Qt und QML-Anwendungen in iOS und Android. Zudem wird es allerdings mit der Qt 5.2-Version, die für Ende 2013 versprochen wurde, dann auf jeden Fall, glaube ich, eine vollständige Unterstützung für iOS und Android geben. Zumindest wird Qt WebKit und Qt Multimedia dann vollständig unterstützt werden. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, kommen wir zu einer weiteren, ja, Technologie, die jetzt auch Entwicklern wieder zur Verfügung steht, nämlich die Oculus Rift Brille, diese 3D-Brille, die einem erlaubt, quasi in eine dreidimensionale Welt zu tauchen. Quasi das Holodeck für die Augen, würde ich mal fast schon sagen. Das ist jetzt in einer neuen Version 0.2.3 erschienen und unterstützt auch erstmals Linux-Entwickler, denn es gibt halt eben auch jetzt natürlich eine ganze Menge Leute, die auch unter Linux entwickeln wollen. Das C++ SDK und die Demo gibt es jetzt nicht nur für Windows und für macOS, sondern auch, oder für OS 10, sondern auch für Linux. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, unter Linux dann eine Entwicklung für diese 3D-Brille zu erzeugen. Die Prototyp-Brille, für die es vielleicht noch nicht wussten, wird eben oder kommt eben mit 3D-Engines, oder das SDK kommt mit 3D-Engines à la Unity und Unreal Engine 4 aus, und ich glaube, Unreal Engine 4 war auch das, was für diese Demo-Version, für diese Demo-Welt gebraucht worden ist, und damit wird eben auch eine HD-Auflösung 1080p wird eben mit diesen Prototypen auch erreicht, und man kann dann bis zu 60 Bilder pro Sekunde stereoskopisch darstellen, und man rechnet damit, dass bereits Ende nächsten Jahres dann eine Endkundenversion, also eine fertige Version der Oculus Rift dann vorgestellt wird, wahrscheinlich dann mit zu einem Spiel oder vielleicht auch mit zu einer Konsole, wenn Konsolenhersteller das vielleicht mit aufnehmen. Ich bin mir aber eher sicher, dass wir wahrscheinlich eher Spiele sein für den normalen PC, die davon profitieren werden. Was mich richtig interessieren würde, wäre, ob tatsächlich dann auch Linux-Spiele dann eventuell auch ausgestattet oder Linux-Spiele tatsächlich dann auch benutzbar wären mit der Oculus Rift. Ja, wie bereits schon vorher angekündigt, haben wir eine traurige Nachricht. Der Erfinder der Maus und ja vieler grafischer Bedienkonzepte, Douglas C. Engelbart, ist tot. Er ist tatsächlich im Alter von 88 Jahren jetzt gestorben, und er war quasi der Vordenker, was die modernen Benutzeroberflächen, die grafischen Benutzeroberflächen angehen. Ich glaube, sehr berühmt ist das erst vor kurzem oder vor kurzem sehr berühmt gewordene Video, wo er eben seine Vision einer grafischen Oberfläche, die er 1963 quasi aufgezeichnet hat, da vorstellt. Das Video geht über 1 Stunde und 40 Minuten und zeigt so Bedienkonzepte, die wir heutzutage als völlig normal erachten. Das Klicken mit der Maus, das war damals eine Revolution. Menüs, das Verkleinern, Vergrößern von Schriftart in einem Texteditor, das Arbeiten mit einer Tabellenkalkulation mit Hilfe der Maus. All diese Sachen hat er quasi dort schon vorausgesehen. Das war alles nur eine Demo, aber trotzdem hat sie tatsächlich maßgeblich viele Leute tatsächlich dazu bewegt, dann wirklich nach dieser Vorgabe dann ihre grafischen Oberflächen, ihre Entwicklung danach zu richten und ihre grafischen Oberflächen danach aufzubauen. Das ist also wirklich sehr schade, dass er jetzt verstorben ist, aber trotzdem müssen wir glaube ich, seine Leistung dann würdigen. Und es gibt einen sehr, sehr netten Artikel auch auf Golem, die waren da sehr, sehr schnell, haben da bereits einen Artikel geschrieben, wo auch das Video noch verlinkt ist. Das werde ich natürlich euch auch dann geben, damit ihr euch auch mal darüber informieren könnt. Kommen wir wieder zu einer Technologie-News. Es gibt eine Alternative, die jetzt gelauncht worden ist unter einer BSD-Lizenz zu dem von Apple erzeugten oder ja, dem Apple-Projekt AirPlay, das einem erlaubt, Musik übers Netzwerk quasi kabellos an Drittgeräte zu bringen. Und das Unternehmen Double Twist arbeitet nun an einer Alternative, die sich Magic Play nennt. Und das Ganze wird unter einer Open Source Lizenz gestellt und soll eben das drahtlose Streamen von Musik unterstützen und eine Alternative eben zu Apples AirPlay darstellen. Das Ganze steht unter einer BSD-Lizenz und ermöglicht halt eben das drahtlose Streamen an Endgeräte wie beispielsweise einem Fernseher. Das heißt, ihr könnt einfach sagen, okay, Fernseher, spiel jetzt meine Musik. Lautsprecher natürlich, das geht auch. Autoradios, was natürlich auch eine nette Sache ist, wenn man einfach seinen MP3-Player ins Handschuhfach legt oder sowas und es verbindet sich automatisch und spielt dann die Musik auf dem Autoradio weiter oder gibt das die Musik an dem Auto ans Autoradio weiter, was es dann über die Boxen ausspielt, was eine nette Sache ist. Allerdings sind Anpassungen an Geräten vorzunehmen. Das heißt, die Geräte, die jetzt mit AirPlay ausgestattet sind, die funktionieren nicht direkt, sondern die Hardwarehersteller sind eben dazu angeregt, dass sie Anpassungen vornehmen, damit eben auch Magic Play unterstützt wird. AirPlay selber muss man ja kostenpflichtig irgendwie lizenzieren und so weiter, damit das Ganze funktioniert. Das wird eben bei Magic Play nicht der Fall sein. Und das ist vielleicht die Hoffnung der Entwickler, dass dann oder der Firma, die dahinter steckt, dass dann das Ganze sich dann so ein bisschen weiterentwickelt. Das Ganze Streamen via WLAN klappt auch schon. Hardware- und Softwarehersteller sind jetzt erstmal dazu angeregt, auch plattformübergreifende Alternativen zu schaffen zu diesem proprietären Ansatz von Apple. Und das könnte eine interessante Technologie sein, weil halt andere bisher noch nicht mit einer ähnlichen Technologie rausgekommen sind. Und es könnte, weil es eben auch plattformübergreifend ist, dann eventuell auch die Apple-Geräte natürlich irgendwie beeinflussen. Der Code steht unter GitHub zur Verfügung. Man kann auch sich schon eine Beta zumindest bei der Beta-Community beteiligen und dann eventuell auch eine Beta hoffen, die das Ganze dann auch für euer Smartphone zum Beispiel zur Verfügung stellt. Und da braucht man natürlich nur spezielle Hardware, die es einem dann erlaubt, auch dann die Musik oder sowas abspielen zu können. Aber eine interessante Idee, dass man da zumindest eine Alternative schafft, was, glaube ich, eine super Sache ist. Ja, dann habe ich bereits erwähnt, der Linux-Tag 2013 ist noch einmal hier Thema in dieser Sendung. Wir haben ja, oder ich war ja auch am 22., die war ja vom 22. bis zum 25. der Linux-Tag. Und ich war ja auch da, nicht alle Tage, aber einige Tage und habe da auch spannende Vorträge mithören können. Jetzt steht das Audio- und Videomaterial zur Verfügung. Man kann sich das Ganze also anschauen. Es gibt da MP3 und OGG-Dateien, die ihr euch runterladen könnt. Das sind so, die meisten Vorträge wurden auch audiotechnisch aufgenommen. Es gibt aber auch ein paar Videos, die aufgenommen worden sind und einige interessante Vorträge, wie beispielsweise der Anti-Features-Vortrag, der mir jetzt noch so im Kopf rumspukt, oder auch der Vortrag zu Routern und Hacking, was auch sehr spannend war, was es dort alles für Sicherheitslücken gibt. Und das kann man sich jetzt alles anschauen. Das Vortragsprogramm findet man auf dem linuxtag.org auf der Webseite. Dort einfach ins Programm reingehen und dann auf Audio-Videomaterial klicken. Dort gibt es dann einen Link zu eben dem Partner, wo ihr euch dann die verschiedenen Audio-Mitschnipsel anschauen könnt. Ich sehe auch, es sind momentan nur Audio-Mitschnipsel, stehen da nur zur Verfügung vom Linux-Tag 2013 von den verschiedenen Vortragssälen. Da müsst ihr also nochmal ins Programm gucken, was war wann und in welchem Vortragssaal. Und dann könnt ihr euch auf dem FTP da ein bisschen rumklicken und dann beispielsweise irgendeinen interessanten Vortrag, wie beispielsweise zum Magic Lantern, wo ich sie gerade sehe, dann runterladen. Die Dateien sind nicht allzu groß, sind halt eben Audiodateien, meistens so im 20 Megabyte Bereich, nicht viel größer. So, dann das Spielzeug der Woche quasi, nämlich das LXDE Qt Projekt, würde ich mal fast schon behaupten, ist geboren. Ich habe es ja bereits schon ein bisschen was angekündigt gehabt und für die Leute, die mit Lubuntu und vielleicht LXDE ein bisschen verbandelt sind und ein bisschen mal auf die Mailinglisten gucken, die werden festgestellt haben, dass LXDE zurzeit auch an einer, oder dass der PC-Man zurzeit auch an einer Portierung arbeitet von LXDE auf Qt und hat bereits schon einige Fortschritte erzielt, wie beispielsweise, dass der Dateimanager PC-Man.fm auf Qt-Basis aufsetzt. Allerdings auch ein ganz komplett neuer Build-Viewer wurde geschrieben, der natürlich ähnliche Features hat wie die GTK-Variante unter LXDE. Und viele, viele weitere Programme wurden auf Qt portiert. Nun ist es soweit, dass man sogar sagen kann, es gibt jetzt auch eine lxde-qt-Session, die portiert worden ist. Das heißt auch, das LX-Panel ist portiert worden, das Terminal, glaube ich, auch schon portiert worden. Und es gibt halt eben die Möglichkeit, jetzt das Ganze auszuprobieren und ja, zusammen mit, in der Zusammenarbeit mit dem Razer Qt Team wird das Ganze natürlich auch erstellt, so dass man sich vorstellen könnte, dass eventuell dann auch sich beides irgendwie ergänzen könnte, weil das Razer Qt Team ja ähnliche Maßgaben, ähnliche Ziele verfolgt wie beispielsweise das LXDE Projekt, nur eben auf Qt Basis. Könnte man sich dann natürlich vorstellen, dass das ordentlich viel Sinn macht, beide Projekte miteinander ein bisschen was zu verschmelzen. Auf jeden Fall könnt ihr euch das Ganze schon mal anschauen. Es gibt auch einen netten Artikel, der auch nochmal im Detail beschreibt, was jetzt für Programme bereits portiert worden sind, was für ja, Unterschiede es gibt, wie beispielsweise, dass es eine etwas größere Speichernutzung bei der Qt-Portierung des Dateimanagers PCMNFM gibt und viele weitere Sachen, die könnt ihr hier sehen, wie beispielsweise auch das LX-Image-Qt komplett neu geschrieben worden ist, sich dem GPIC-View, der ja unter GTK Plus für LXD zum Einsatz kommt, das sich dem nur annähert, aber das im Inneren komplett ein anderer Code werkelt. Und viele, viele weitere Sachen werden hier besprochen, wie auch die Zukunft beispielsweise. Eine Migration zu GTK 3 Plus wird es wahrscheinlich nicht geben, weil das eben zu viele Probleme und zu viele auch ja, Ressourcen beansprucht, was jetzt das Programmieren angeht, aber auch Ressourcen, wenn eben GTK3-Programme draußen sind. Und da bietet Qt eben eine etwas bessere Alternative an. Und ihr könnt euch Ganze, das Ganze natürlich dann ausprobieren. Das Ganze ist momentan in Qt 4 und wird allerdings dann auch auf Qt 5.1 portiert werden. Qt 5.1, haben wir gesagt, ist ja gerade rausgekommen, weil da Qt 5.1 natürlich auch mithilfe von QML und so weiter, dann auch die Möglichkeit besitzt, native Desktop-ähnliche Widgets darzustellen in QML, was sehr viel Sinn macht. Außerdem natürlich auch diese ganze X11, das ganze auf Xorg basierende X11-Zeug wird natürlich auch so langsam, sagen wir mal, rausgeworfen oder kann rausgeworfen werden und wird vorbereitet für eben die Möglichkeit, dass man auch Wayland oder sowas einsetzt. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo man dann da in Zukunft hinschauen kann und was natürlich auch Sinn macht für LXDE, das dann weiter zu verfolgen, dass man da auch in Zukunft dann nicht irgendwie auf was Veraltetes setzt, sondern dann auch in Zukunft dann mithalten kann mit eben den großen GNOME und KDE 4 beispielsweise. Ich bin also sehr gespannt, wann wir vielleicht auch erste Versionen, erste Linux-Distributionen sehen, die eben auf diese Qt-Variante von LXDE setzen. So wie ich das jetzt sehe, wird sehr, sehr viel eben an dieser Variante gearbeitet. Auch die Razer Qt-Leute sind bereits an der Arbeit und ich bin echt mal gespannt, wie sich das Ganze dann fortsetzen wird und wie das vielleicht auch dann ja, die Distributionswelt, aber vielleicht auch die Programmwelt so ein bisschen ändert, wenn eben jetzt eine neue Qt-basierende Desktop-Umgebung rauskommt und ob es dann mehr Programme gibt oder ob es Portierungen gibt von Leuten, die beispielsweise immer noch auf GTK 2 momentan setzen, die sich dann jetzt vielleicht überlegen, okay, in Zukunft Wayland und da müsste man eventuell dann doch auf eine moderne Programmiersprache, auf eine moderne auf ein modernes Framework setzen und der wäre sicherlich dann auch Qt eine sehr, sehr gute Wahl oder zumindest eine denkbare Wahl, wenn es jetzt auch eine neue Desktop-Umgebung gibt, die auf Qt setzt. Das könnt ihr also auch ausprobieren. Ich bin mir nicht sicher, im Artikel sehe ich jetzt keinen Link zum Quellcode, aber es gibt sicherlich auch irgendwo einen Quellcode. Ich habe zumindest in den Posts von der Lumutu-Mailingliste gab es auch Code zum Testen, auch den PCMNFM Qt gab es zum Testen. Ich bin mir sicher, dass ihr da auf der LXDE.org-Seite dann auch fündig werdet, irgendwo im FTP oder im Git wird das sicherlich zur Verfügung stehen, wo ihr euch das Ganze runterladen könnt und das Ganze dann auch ausprobieren könnt. Ich weiß auch, dass in den aktuellen Lubuntu-Alphas auch eine Preview-Version vorhanden ist. Ich weiß nicht, ob es die allerletzte, allerneueste Version ist, aber dort kann man sich zumindest auch schon mal zusammen mit den Lubuntu PPA-Quellen sicherlich auch dann diese Qt-Variante mal anschauen. So, das also dazu. Dann kommen wir jetzt zu den Pfeifen der Woche oder der Pfeife der Woche. Ich würde tatsächlich jetzt mal sagen, die USA. ist die Pfeife der Woche, denn das erste ist zunächst einmal verstecktes Mikrofon in Ecuadors Botschaft in London gefunden. Kann natürlich jetzt auch, können jetzt natürlich auch die Engländer sein, also England und USA vielleicht hier Pfeifen der Woche. Zumindest hat man jetzt in der ecuadorianischen Botschaft in London tatsächlich auch Abhörwanzen gefunden, Mikrofone gefunden, die wahrscheinlich dazu genutzt wurden, um eben Gespräche zwischen dem Botschafter dort mit Julian Assange dann abzuhören und eventuell dann auch in Sachen NSA-Spionage und Edward Snowden etwas zu erfahren, weil wir wissen ja, dass Julian Assange, zumindest gibt er sich so sehr, sehr engagiert, um die Sicherheit von Edward Snowden irgendwie berührt. Und ist ja auch so, dass auf WikiLeaks das Ganze veröffentlicht worden ist. Und da bin ich mir relativ sicher, dass da Julian Assange auch seine Finger im Spiel hatte, dass Edward Snowden halt eben seine neueste Nachricht eben auf WikiLeaks veröffentlicht. Und ich bin echt mal gespannt, was und wie jetzt darauf reagiert wird. Ist natürlich erstmal klar, dass man da sehr schockiert ist erst einmal und man jetzt Großbritannien oder die USA dann später auch mal zur Rede stellen soll, was das Ganze denn eigentlich soll. Apropos USA, da gibt es nämlich ein Gerücht um Edward Snowden, was dazu geführt hat tatsächlich, dass Boliviens Präsident Überflugrechte von Frankreich, Spanien und Portugal untersagt worden sind. Ich glaube auch Italien. Und dann musste er tatsächlich in Wien notlanden, also in Österreich notlanden, weil eben er nicht weiterfliegen durfte. Und das Ganze alles auf der Vermutung basierte, dass Edward Snowden eventuell in seinem Flugzeug steckt und dass eben Bolivien dem Edward Snowden dann Asyl gewährt und ihn dann direkt ins Land fliegt. Und da hat wahrscheinlich, und da sind wir uns alle sicher, die USA sehr, sehr viel Finger im Spiel gehabt und sehr, sehr viel Macht nochmal demonstriert, indem sie einfach die Länder darauf aufmerksam gemacht hat, hier, macht mal dicht. Und das haben sie dann auch gemacht. Und das ist wirklich schon eine, also die ganzen Spionagefilme vom Kalten Krieg oder so, die man dann im Fernsehen sieht, das ist ja, es ist fast so, als ob es 1:1 aus diesem Fernseher kommt, so unglaublich ist es. Und dabei sind wir noch nicht mehr im Kalten Krieg. Also lange nicht mehr. Und sowas dann zu sehen, ist wirklich schockierend und wirklich, also auch alle anderen irgendwie, die Präsidentin von Argentinien hat beispielsweise einen Tweet rausgelassen, wo sie dann gesagt hat, das kann doch eigentlich nicht sein, in welcher verrückten Welt leben wir hier eigentlich. Und auch der ecuadorianische Präsident natürlich hat da Forderungen aufgestellt. Und es ist eigentlich unglaublich und das Unglaubliche ist ja nicht nur, dass er zum Landen gezwungen wurde in Österreich, sondern auch noch sein Flugzeug durchsucht worden ist, ob der Snowden nicht tatsächlich dort drin steckt. Was wäre, wenn der Snowden da wäre? Hätten sie ihn dann festgenommen? Hätten sie den Snowden dann in die USA ausgeliefert und so weiter und so fort? Also das ist eigentlich, ist das kaum zu glauben und das ist eigentlich, das gibt's gar nicht. Interessant ist auch das, was Frankreich erstmal behauptet hat. Die haben erstmal gesagt, nö, wir haben denen überhaupt nicht die Flugrechte verweigert. Und jetzt heute kam raus, gerade heute heißt der Donnerstag, da kam raus, dass die Franzosen dann jetzt doch sagen, oh doch, ja, wir haben das übersehen. Ja, wir haben dem doch die Flugrechte entzogen. Also dieses Katz-und-Maus-Spiel, das ist wirklich eine, fällt einem nicht mehr viel zu ein, was man dazu sagen soll. Das ist wirklich beschämend und wenn das irgendein anderes Land gemacht hätte, wie beispielsweise Russland oder China, dann wäre die Kacke aber richtig am Dampfen und der Ton wäre ein ganz anderer. Und jetzt hat es die USA gemacht und die USA setzen auf wirklich Gangstermethoden, um sowas durchzusetzen und das ist wirklich schändlich und da müsste man wirklich überlegen, macht es nicht Sinn, dann doch aus humanitären Gründen, nicht nur aus politischen Gründen, sondern aus humanitären Gründen, eventuell den Edward Snowden dann doch irgendwo aufzunehmen. Es gibt natürlich auch einen interessanten Vorschlag, den ich gehört habe, weil ja im Grunde genommen das Abhören hier beispielsweise von deutschen Bürgern, von US-Geheimdiensten unter Strafe steht, wäre es natürlich auch eine Möglichkeit, einfach mal den Edward Snowden in Moskau zu besuchen, als Zeugen für eben eine Straftat. Und ihn dann zu befragen und falls irgendwie nützliche Informationen dabei rauskommen, er das auch irgendwie vernünftig darlegen und beweisen kann, gäbe es auch die Möglichkeit, ihn in ein Zeugenschutzprogramm mit reinzubringen. Und dann bin ich mir nicht sicher, wie es rechtlich aussieht, aber ich bin mir relativ sicher, dass man ihn dann nicht so einfach, auch wenn die USA einen Ausreisegesuch dann quasi oder Auslieferungsgesuch stellt an Deutschland, dann nicht so einfach eben in die USA ausliefern könnte. Nun ja, es ist sehr schwierig und ich bin mir relativ sicher, dass hier die deutsche Regierung so viel eigene Kacke irgendwie an ihrem unterm Schuh kleben hat, also davon gewusst hat im Grunde genommen die Regierung, dass es sowas gibt oder zumindest sehr stark annehmen musste, dass es sowas gibt. Und zumindest der Geheimdienst, also unsere Geheimdienste müssen das gewusst haben. Und wenn alle darauf pochen, dass sie nichts gewusst haben, dann sind wir eigentlich inkompetent und gehören abgewählt, aber auf der Stelle. Und es ist eigentlich beschämend, dass sich da keiner richtig hinstellt und sagt, so aber nicht mit uns. Und ja, was soll man dazu eigentlich noch sagen? Die müssen dann im September, ist ja Wahl, dann damit rechnen, okay, da kriegen sie ihre Abrechnung, was das angeht, weil so geht es natürlich nicht. Und ich als Bürger hier kann mir doch durchaus vorstellen, dass auch ich verteidigt werde von unserer Regierung, wenn es darum geht, dass ich abgehört werde von irgendwelchen anderen Regierungsbehörden. Das kann eigentlich nicht sein. Da muss die Regierung dran und muss das irgendwie zumindest verbal klar und deutlich zum Ausdruck bringen, dass das nicht geht, dass das ein Rechtsbruch ist. Und naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin da recht skeptisch, was das angeht. Unsere Regierung hat nicht die Eier dazu, irgendwie den USA Paroli zu bieten. Und wollen wir mal ehrlich sein, die wollen das auch gar nicht. Denen ist das vollkommen egal, solange sie nicht selber abgehört werden. Solange keine Wanzen bei denen in den Büros drin stecken, ist denen das vollkommen egal, dass wir abgehört werden. Weil ihre feuchten Träume sehen ja genauso aus, wenn wir uns die Vorratsdatenspeicherung anschauen, dass wir dann auch abgeschnorchelt werden, dass zumindest unsere Verbindungsdaten irgendwie ja, aufbewahrt werden. Und das alleine genügt ja schon, um ein Profil eines Menschen darzustellen. Es reicht ja nur zu wissen, mit wem er gesprochen hat, wann er mit wem gesprochen hat, um dann auf Vermutungen zu kommen und dann eben ein Profil von einem Menschen zu erstellen. Und der Schritt hin von eben nach Verbindungsdaten dann auch irgendwann mal die Gesprächsdaten oder den Inhalt der Verbindung dann auszuwerten, ist sehr gering, sagen wir mal so. Nun ja, es kam jetzt auch noch raus, dass die USA auch allen Briefverkehr, also Briefe, das ist die alte klassische Methode, die werden auch alle aufgemacht und wird auch reingeguckt, also Methoden wie im Kalten Krieg, wenn ich mich erinnere, dass hier, ich glaube, als es die DDR noch gab, wurde auch, glaube ich, der Postverkehr gegenseitig da irgendwie durchsucht, um zu schauen, ob da irgendwie was drin steht. Und USA haben halt irgendwie eine Behörde, die NSA, geschaffen, mit fast 1 Million, über 800.000 Mitarbeitern oder NSA-ähnlichen oder NSA-verwandten Firmen. Das ist eigentlich quasi eine kleine Geheimorganisation für sich selbst. Und das ist wirklich, wirklich schändlich. Da kann man also wirklich nicht sagen, die haben sich so verselbstständigt und bauen ihre eigene kleine Rechtswelt auf oder sagen, sie müssen sich ja keine Rechte halten, dass sie ja sogar dann die hochheiligen amerikanischen Gesetze und das Abhören der Amerikaner dann auch irgendwie durchführen, was ja denen halt immer als heilig gilt in den USA. Recht spannend fand ich dann auch die Aussage bei einer Talkshow von einem Amerikaner, der meinte, ja, die NSA ist doch dafür da, überall auf der Welt Gesetze zu brechen und Leute abzuhören, außer in den USA. Und das fand ich doch eine erfrischend ehrliche, aber dann durchaus erschreckende Botschaft, weil eigentlich hat ja die USA einen sehr, sehr guten Ruf, auch was Rechtsstaatlichkeit angeht, und den machen sie sich so langsam kaputt, also so richtig kaputt. Die letzten Jahre, aber jetzt mit dem dann auch deutlich, ganz, ganz deutlich. Auch die Reaktionen aus den USA sind eher unverständnisvoll, also die verstehen nicht, was das Problem ist. Es sei doch alles normal, so nach dem Motto. Und ja, das ist halt das, was ich nicht unter Freundschaft verstehe oder Partnerschaft verstehe, wenn der eine den anderen immer abhört. Das macht irgendwie keinen Sinn. Nun ja, genug dazu. Da lässt sich natürlich eine ganze Menge noch Aufregung und eine ganze Menge noch zu sagen. Und da werden wir sicherlich noch weitere Enthüllungen sehen und merken. Kommen wir zu einem etwas spannenderen Thema, etwas ausführlicheren Thema, womit ich mich diese Woche beschäftigt habe, nämlich der Distro der Woche Fedora 19 ist erschienen. Und ich sag's gleich zu Anfang, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. So ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits hat es an einem Computer eigentlich relativ gut funktioniert und einem etwas moderneren Computer, also etwas moderneren Computer, fast komplett in die Hose gegangen. Zumindest habe ich seit längerem mal mich so sehr aufgeregt und so sehr geflucht, dass ich tatsächlich aufgegeben habe und dass ich gesagt habe, okay, mache ich am nächsten Tag weiter. Und das hat schon was zu bedeuten. Insgesamt Fedora 19 natürlich eine aktuelle Version von Fedora mit einem aktuellen 3.9er Kernel. Ich weiß jetzt gar nicht, was auf der ISO ausgeliefert wird. Ich glaube, 3.9.2 wird ausgeliefert oder 3.9.5 als Kernel. Auf jeden Fall, wenn ihr das installiert, wird danach auch sofort ein Update angeboten. Dann habt ihr den aktuellsten 3.9.8er Kernel direkt an Bord. Also das wird mitgeliefert. Die Desktop-Umgebungen sind in der neuesten Version enthalten. GNOME 3.8 ist mit dabei. KDE Software Collection 14.2 wird, glaube ich, auf der ISO ausgeliefert und 14.4 wird dann oder 5 mittlerweile sogar schon dann in den Repos zur Verfügung gestellt. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber auf jeden Fall KDE 4.10 in einer sehr aktuellen Version wird mitgeliefert. LXDE und XFCE liegen natürlich auch in einer sehr, sehr aktuellen Version vor. Ich habe die GNOME-Variante getestet. Ich habe zweierlei Dinge getestet. Zum einen habe ich das Ganze so getestet, dass ich ein Upgrade gemacht habe von Fedora 18 auf meinem alten Studio-PC. Und erstaunlicherweise habe ich das nicht mit Free-Upgrade oder einem ähnlichen Verfahren gemacht, sondern ganz einfach mit JUM. Da gibt es einige Anleitungen im Netz. Da wird zwar immer gesagt, das wird offiziell gar nicht so richtig unterstützt und man soll sehr vorsichtig sein. Hat aber wunderbar geklappt. Also muss man ganz ehrlich sagen, das mit JUM hat wunderbar geklappt, sogar sehr schnell geklappt. Etwa 900 Megabyte mussten runtergeladen werden und aktualisiert werden an Paketen. Ich hatte RPM Fusion mit an Bord, der NVIDIA-Treiber war da und natürlich ein paar Codecs waren installiert, damit ich auch hübsch Videos abspielen kann und Musikdateien abspielen kann. Und das habe ich alles aktualisiert bekommen, ohne große Probleme. Hat mir auch die RPM Fusion Geschichten aktualisiert und von dort auch neue Pakete gezogen. Und zum Schluss hatte ich dann eben ein sehr, sehr aktuelles Fedora 19 laufen, ohne große Probleme. Alle Einstellungen wurden übernommen. Eine neue GNOME Shell war mit an Bord, weil es eben die GNOME Shell Version war. Sehr schnell, wunderbar, alles wunderbar funktioniert. Keinerlei große Schwierigkeiten oder Probleme. Alles hat geklappt, wie man sich sowas eigentlich wünschen würde. Und ich würde mir sowas auch wünschen von vielen, vielen anderen Distributionen, dass das auch so reibungslos klappt. Dann habe ich eine neue Installation gewagt, um auch mal zu sehen, wie es aussieht mit dem Installationsmanager. Der war ja bei Fedora 18 ein bisschen was verkorkst und viele haben den nicht so richtig begriffen. Man hat jetzt das Standarddesign beibehalten. Das heißt, man hat jetzt nicht komplett alles wieder über Bord geworfen, hat aber ein paar Erklärungen mit reingebracht, ein paar Sätze hinzugefügt, wie beispielsweise, wenn Sie jetzt diese Festplatte anklicken, wird sie nicht komplett gelöscht, sondern Sie haben später noch die Möglichkeit, was einzustellen. Also diese kleinen Hinweise alleine machen schon den Installationsprozess ein bisschen was einfacher, verständlicher und also verständlicher vor allen Dingen, weil ich hatte tatsächlich bei dem Fedora 18 manchmal meine Probleme, wird jetzt die ganze Platte gelöscht? Kann ich jetzt noch eine Partition auswählen und so weiter und so fort? Das war nicht so ganz verständlich. Also 100% zufrieden bin ich noch nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das noch eine Ecke besser geht, was das Verständnis angeht, aber zumindest ist das deutlich verständlicher als Fedora 18 noch war, der Installationsmanager. Und die Installation klappt reibungslos, sehr, sehr flott, muss man auch sagen. Die ISO-Datei hat etwa 900 Megabyte, je nachdem, ob per 64-Bit oder 32-Bit euch runterladet, ungefähr gleich groß, also 900 Megabyte bis 1 Gigabyte groß ungefähr. Und wenn ihr euch das Ganze dann installieren wollt, gibt es eben eine Live-Version und die habe ich halt eben benutzt. Ansonsten gibt es natürlich auch DVD-Images, glaube ich, wo ihr dann alle Desktops mit an Bord habt und verschiedene dann installieren könnt und weitere Pakete nachinstallieren könnt und so weiter und so fort. Insgesamt muss ich sagen, der Installationsprozess lief sehr gut, sehr schnell, ohne große Probleme. Was mich ein bisschen überrascht hat, war, dass es einen ersten Assistenten gab, einen Einrichtungsassistenten gab, nachdem man das erste Mal hochgestartet hat. Den gab es ja vorher auch schon, aber der war so eher ja, ein erweiterter Installer. Jetzt war es tatsächlich ein Assistent, der einem in der Desktop-Umgebung selber gestartet worden ist und einem erlaubt hat, beispielsweise das Netzwerk einzurichten, was eine sehr nette Sache ist, also dass das Internet reinkommt. Der einem erlaubt hat, Online-Konten einzurichten. Google Drive konnte genutzt werden, OwnCloud konnte ich mir einrichten, direkt im Assistenten sehr gut. Es wurde ein kleines Videochen abgespielt, was ich auch sehr nett fand, um erst einmal so ein bisschen den Grundsatz, wie man überhaupt die GNOME Shell bedient, sehr, sehr einfach, sehr, sehr simpel dargestellt hat. Das Video ist, glaube ich, für alle verständlich und jeder hat es direkt begriffen. Also das fand ich doch relativ sehr gut und muss ganz ehrlich sagen, das ist so eine Besonderheit von Fedora selber. Und das bringt mich zu einem Punkt, wo ich mich frage, wenn es eben solche Features gibt, die für Neueinsteiger in Sachen Linux, also für wirkliche blutige Einsteiger, die auch jetzt in Ubuntu vielleicht als potenzielle Ubuntu-Nutzer, würde ich mal sagen, wenn die sowas bei Fedora sehen, das ist eine super geniale Sache, aber es passt zum Rest des Systems nicht so richtig zusammen. Beispielsweise Codecs nachinstallieren, klappt wieder mal nicht. Ich weiß nicht, seit Fedora 12 oder sowas hat das bei mir noch nie geklappt, diesen Codec Buddy irgendwie aufrufen, um irgendwelche Codecs nachzuinstallieren. Er zeigt mir mal schön an, was fehlt, aber er installiert nichts nach. Er zeigt auch nicht an, was ich nachinstallieren soll. Ich weiß nicht, was das soll. Also ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Was ist denn damit? Es steht auch kein Hinweis da. Wenn ein Hinweis stehen würde, ihr müsst zuerst die RPM Fusion Quelle einbinden, dann könnte es eventuell klappen. Es hat mal geklappt bei mir, glaube ich. Aber das war ein einziges Mal, wo es in der virtuellen Maschine geklappt hat. Und ansonsten, ich weiß nicht, was das soll. Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht. Das andere Problem ist, wenn ihr die GNOME 3 Shell installiert. Also die GNOME 3 Shell ist auf meinem Computer, den ich hier hatte, wo ich es neu installiert habe, einfach unbenutzbar gewesen. Es gab so viele Grafikfehler mit dem genutzten Nouveau-Treiber. Das schwarzen Bildschirm hatte ich, als die Aktivitäten aufgerufen haben, musste dann blind irgendwas eintippen, Enter klicken, dann kam das Ganze. Sobald irgendwelche Transparenzeffekte kommen sollte, war alles irgendwie schwarz. Unbenutzbar. Auch nach Installation hat sich nichts getan, musste RPM Fusion installieren, musste den Wiedertreiber installieren. Es gab mir auch einige Probleme, aber lag vielleicht auch an RPM Fusion, weil die da viele, viele Versionen von den Wiedertreibern hatten. Und die erste Version, die ich installiert habe, hat irgendwie nicht gebootet. Also danach hatte ich irgendwie einen schwarzen Bildschirm nur und konnte dann in Xorg-Log dann nur sehen, dass er den wunderbar alles erkannt hat, den Wiedertreiber auch hochfahren wollte, und dann gab es irgendwie einen Segmentation Fault vom X-Server. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Hat sich herausgestellt, okay, der Treiber war ein bisschen was zu alt, ein 173er oder sowas Treiber, der zwar angeboten wird, aber scheinbar funktioniert er nicht mit meiner Grafikkarte. Hab den 304er Treiber installiert von Nvidia, weil der letzte ist, der mit meiner 7300 Go hier zusammenarbeitet. Hat aber auch nur für Chaos gesorgt. Also ich habe dann vorher den alten deinstalliert, aber hat auch für Chaos gesorgt. Die Performance war unterirdisch, war wirklich richtig schlecht. Und ich hatte so Probleme, ich wollte so Alltagsdinge testen, wie beispielsweise, ich habe einen Flash-Player nachinstalliert, wollte auf einer Webseite, wo halt irgendwie Flash-Videos angezeigt worden sind, mal so eine kleine Serie oder so, sowas anschauen, draufgeklickt, wollte in Vollbild gehen, das geht beim ersten Mal. Hab dann mal pausiert, wollte dann schauen, weil ich gehört habe, mein Handy hat geklingelt, so wie gerade eben. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund gehört hat. Und wollte mal nach E-Mails checken. Ist ja schön, weil das Google-Konto automatisch eingerichtet worden ist. Auch wenn man da im Online-Kontensystem sein Konto angibt, dann wird automatisch auch der Mail-Client eingerichtet. Und ja, ging aus dem Vollbild raus, habe meine E-Mail angeschaut, wollte in Vollbild rein, krieg dann da, wo der Flash-Player war, ein schwarzes Bild. Sehe auch in der Taskliste, wenn ich mit Alt-Tab rumschaue, dass da ein Plugin-Container irgendwas vom Firefox-Prozess den Flash-Player irgendwie darstellen sollte. Da ist aber nichts drin und ich kann auch nicht dazu wechseln. Also sprich, Vollbild funktionierte nicht mehr. Ich habe jetzt rausgefunden mittlerweile, nachdem ich das jetzt hier doch mal noch einen zweiten Tag mal ausprobiert habe, es klappt wunderbar auf YouTube mit Flash-Sachen, aber auf anderen Webseiten nur bedingt. Und es ist ein GNOME Shell bzw. ein Mutterproblem. Mutter oder Matter, der Fenstermanager von GNOME Shell hat damit ein Problem. Ich habe mal aus Spaßes halber Metacity installiert, weil ich ausprobieren wollte, klappt Metacity vielleicht auch mit GNOME Shell? Klappt natürlich nicht. Wenn man Metacity Replace eingibt, ist die GNOME Shell weg. Man hat da zwar Metacity und es klappt auch wunderbar mit Firefox und Flash-Videos im Vollbild gehen, das ist ohne Probleme möglich. Auch diese besagten Seiten, wo es halt nicht funktioniert hat. Keine Angst, keine gefährlichen Seiten. MyVideo beispielsweise als Seite, wo es ja auch einige interessante Serien beispielsweise zum Anschauen gibt, kostenlos, da hat es einfach nicht geklappt. Und das ist schon sehr, sehr nervig, weil es ein reproduzierbares Problem ist, das ich auch auf Vimeo teilweise hatte und auf anderen Videoplattformen. Das heißt, es ist kein reines Problem des Players auf der speziellen Seite, sondern das ist tatsächlich ein Fenstermanager-Problem. Gut, habe ich gesagt, okay, damit kann ich irgendwie leben, aber mit der Geschwindigkeit nicht. Also eine Auslastung von konstant über 60%, wenn ich ein Fenster bewege oder sowas, das ist einfach nicht, und das, obwohl ich den proprietären Nvidia-Treiber hatte, ist einfach nicht machbar und nicht hinwendbar. Gerade für ein Notebook. Hab dann wieder den Wiedertreiber runtergeschmissen. Nouveau lief mal wieder mehr schlecht als recht. Also geruckelt hat es wie Sau. Prozessorauslastung war etwas geringer, aber nicht deutlich besser. Hab dann mich nochmal entschlossen, jetzt den Wiedertreiber nachzuinstallieren, um das auszuprobieren. Und muss jetzt sagen, es läuft besser. Die Auslastung ist nicht mehr so hoch, aber ist deutlich höher, als wenn ich beispielsweise ein Carwin mit allen möglichen Effekten laufen lasse. Da ist die Auslastung des Desktops, wenn ich ein Fenster verschiebe, deutlich geringer als hier mit GNOME Shell. Das größte Problem also, würde ich mal sagen, falls ihr Fedora ausprobieren wollt, ist die GNOME Shell. Ihr müsst tatsächlich das Live-System ausprobieren und gucken, falls ihr eine Intel-Karte habt oder sowas, klappt das relativ flüssig. Wenn es relativ flüssig klappt, könnt ihr das auch ohne gefahrenlos problemlos installieren. Falls ihr eine ATI oder eine Nvidia-Karte habt, wäre ich erstmal skeptisch und würde euch eher zu anderen Respins von Fedora raten. KDE, LXDE oder XFCE, selbst sogar Mate, wenn es das gibt, weiß ich es nicht. Ich habe zumindest gelesen, dass es in den Quellen drin ist, genauso wie Cinnamon. Da würde ich euch raten, diese Version auszuprobieren. GNOME Shell ist aus meinen Erfahrungen nicht richtig benutzbar. Es ist zu langsam. Und es gibt zu viele Bugs im Fenstermanager Mutter, der einem das normale Benutzen des Systems relativ schwierig macht. Ansonsten ist das Konzept von GNOME Shell wunderbar. Falls allerdings eben dieser Fenstermanager nicht so blöd wäre und so viele Ressourcen fressen würde, hätte ich gesagt, könnt ihr auch die GNOME Shell nutzen. Ansonsten muss ich euch bei Fedora 19 von der GNOME Shell abraten und tatsächlich die KDE oder LXDE oder XFCE-Variante empfehlen. Das ist so mein kleines Review und mein kleiner erster Eindruck zu Fedora 19. Ich hoffe, es sind jetzt nicht allzu viele Leute enttäuscht, bei denen jetzt GNOME Shell mit Fedora 19 wunderbar funktioniert. Das kann es durchaus auch geben. Wie gesagt, mein alter PC, mein, ich glaube, mittlerweile 12 Jahre alter PC, läuft flüssiger als mein Notebook hier, Lenovo N200. Lenovo 3000 N200. Das hat zwar auch ein paar Macken hier und da mit Überhitzung und so weiter und so fort, aber das Hauptproblem ist tatsächlich, dass hier die GNOME Shell einfach zu langsam ist, obwohl eine vernünftige Grafikkarte drin ist. Also GeForce GO 7300, die läuft mit allen anderen Desktop-Varianten zuverlässig, auch mit Compositing an und flüssig. Und dass es hier anfängt zu ruckeln und teilweise sehr langsam wird, es liegt am Fenstermanager. Das weiß ich. Und ich bin fast dabei, zu sagen, ich mache einen Bug-Report an Upstream GNOME. Das, na, vielleicht noch nicht ganz an Upstream GNOME, erstmal vielleicht Fedora. Ich müsste das Ganze nochmal mit GNOME 3 Shell auf OpenSUSE oder sowas testen, um zu gucken, ist das ein spezifisches Problem der GNOME Shell, des Matter-Fenstermanagers, wovon ich sehr stark ausgehe, oder ist es was anderes? Nun ja, aber das ist jetzt so mein spezieller Blick auf Fedora 19 insgesamt. Also der Update-Prozess ist sehr, sehr einfach und funktioniert wunderbar auch mit Yum, obwohl ich Pre-Upgrade dann doch den Leuten, die eben den Speicherplatz haben, dann auch empfehlen würde. Insgesamt Fedora 19 bleibt immer noch so ein Mittelding. Es zeigt jetzt ein bisschen was mehr Features, die einsteigerfreundlich sind. Auf der anderen Seite sind aber auch ein paar Sachen, also ganz grobe Schnitzer drin. Dieser Codec Buddy, glaube ich, so heißt er immer noch, dieser Installationsassistent. Er funktioniert bei mir einfach nicht. Was mache ich falsch? Es kann doch nicht sein, dass es einfach nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass es an mir liegt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ein normaler Nutzer wird auch einfach auf ein Video draufklicken und dann hoffen, dass dieser Buddy sich öffnet und dass dann ein Codec erkannt wird und dass man den dann installieren kann. Und selbst wenn irgendwo vorher stehen würde, man muss RPM Fusion aktivieren, dann würde das Ganze funktionieren. Es klappt selbst dann nicht zuverlässig. Es hat bei mir einmal geklappt, habe ich gesagt, danach nicht mehr. Vielleicht liegt es auch an den Codecs und an den Videos selber, dass er da Probleme hat, aber es ist unakzeptabel so. Also es ist inakzeptabel, wenn man sowas ausliefert, muss es funktionieren. Ansonsten lohnt es sich das nicht vernünftig, also das überhaupt auszuliefern. Meine Meinung jedenfalls. Also mein Zwiespalt bei Fedora hat sich immer noch nicht gelegt. Ich hoffe, dass das mit der nächsten Version besser wird. Dass vor allen Dingen auch die Performance bei GNOME Shell besser wird. Oder das ist mein Problem, dass vielleicht irgendeiner das Problem auch nachvollziehen kann und mir sagen kann, okay, da musst du irgendeine spezielle kryptische Dconf-Datei editieren, ein Feature von Matter ausschalten oder sowas. Ich habe danach gesucht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber nicht. Bin aber nicht richtig fündig geworden. Oder ich müsste irgendwas im Nvidia-Treiber umstellen, irgendeine Option dazu packen, damit es dann flüssig läuft. Ich würde mich über Vorschläge freuen, falls mir da einer auf die Sprünge helfen möchte, um dann Fedora noch einmal neu zu erfahren, neu zu erleben und zu gucken, die GNOME Shell, wie gut funktioniert sie wirklich, wenn man vernünftige Performance hat. Ich muss das momentan auf meinem alten PC machen, der hat keine sehr gute Performance, aber die GNOME Shell läuft flüssiger als hier auf dem neuen PC. Und das ist also nicht so richtig die Experience, die ich mir so vorgestellt habe. Nun ja, das ist mein kurzes Review zu Fedora 19 und das war's auch schon für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran und wünsche euch noch einen schönen Tag, hoffentlich ein sonniger Tag, ein Tag, der eben tatsächlich den Monat oder die Jahreszeit Sommer verdient. Und ja, das war's für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.